Ihr dürft Matthäus Evangelium Kapitel 8 aufschlagen. Wir studieren heute drei Verse, die Verse 14 bis 17. Ich möchte gerne anfangen mit einer Geschichte. Und zwar von einem Mann, der mit seiner ganzen Familie, mit Kind und Kegel, mit Oma und Opa nach Israel gereist ist, um dort die Orte zu besuchen, denen Jesus gelebt und gewirkt hat. Und die Reise, die ist so ganz anders verlaufen, als sie sich das vorgestellt haben, nämlich die Schwiegermutter ist gestorben auf dieser Reise. Und der Bestatter in Tel Aviv erklärt diesem Mann dann, sie können den Leichnam für 10.000 Euro in die Heimat überführen lassen oder wir können ihre Schwiegermutter auch hier in Tel Aviv für 500 Euro bestatten. Und der Mann überlegt nicht lange und sagt, sie wird überführt nach Hause. Und der Bestatter fragt, sind Sie sicher? Das ist ein verdammt hoher Preis und wir würden auch hier eine würdevolle Trauerfeier gestalten. Darauf sagt der Mann, hören Sie, vor 2000 Jahren wurde hier ein Mann beerdigt und ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. Und das Risiko möchte ich nicht eingehen. Bisschen böse, gell? Aber die Beziehung zur Schwiegermutter ist ja oft so diese sprichwörtlich angespannte Beziehung. Ich glaube, wird oft übertrieben. Ich liebe meine Schwiegermutter und ich glaube, sie hat mich auch lieb. Aber wenn es dich betrifft, dann erinnere dich, Gott liebt Schwiegermütter und Gott liebt auch Schwiegersöhne und Schwiegertöchter. Und er möchte, dass wir versöhnt sind, dass wir vergeben und um Vergebung bitten. Es war ein wunderschönes Zeugnis, das die Sabine vor ein paar Wochen erzählt hat, wie Gott ihr Herz für ihre Schwiegermutter verändert hat und wie ihre Vergebung die Beziehung verändert hat. Und Jesus ist gekommen, um uns zu befreien, zu erlösen, auch unsere Beziehungen, die durch Sünde zerstört worden sind. Und natürlich zuerst die Beziehung mit Gott, aber auch unsere irdischen Beziehungen mit seiner Hilfe. Warum bringe ich das Thema Schwiegermutter auf heute? Weil wir heute eine Schwiegermuttergeschichte durchnehmen. Wir sind in einem Abschnitt im Matthäus-Evangelium, in dem es um Heilung geht. Jesus hatte einen Aussätzigen gereinigt. Er hat letztes Mal in unserem Abschnitt den gelähmten Diener eines römischen Hauptmanns geheilt. Und heute geht es weiter in Vers 14. Lasst uns gemeinsam lesen, Vers 14. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank daniederliegen. Stefan, mach mal bitte die Bilder rein, die ich mitgebracht habe. Hier nochmal Luftaufnahme von Kapernaum am Nordwest, also mehr Nord- als Westufer des Sees von Genezareth im Norden von Israel. Ist nicht die ganze Stadt, nur das, was ausgegraben wurde. Also so riesig war es wohl nicht, aber ihr seht dieses eine Gebäude mit diesen 5-6-eckigen, ich habe es nicht nachgezählt, Dach oben drüber. Darunter ist das Haus von Simon Petrus. Du kannst das nächste Bild reinmachen. So sah das ungefähr aus, also der Grundschnitt, zumindest das Layout von diesem Haus. Und die Schwiegermutter von Petrus lebte bei Petrus und seiner Familie. Das war damals üblich, so wie bei uns auch noch vor nicht allzu vielen Jahren, dass mehrere Generationen zusammen gewohnt haben. Und ich möchte euch dazu ermutigen, wenn eure Eltern oder Schwiegereltern alleine sind und alt sind und krank sind, wenn es irgendwie möglich ist, sie bei euch aufzunehmen. Es ist eine Chance, das zurückzugeben, was sie jahrelang in euch investiert haben. Es gibt zu viele alte, einsame Menschen heutzutage in irgendwelchen Heimen. Und ich weiß, es ist nicht immer möglich und es ist auch überhaupt keine Verdammnis, wenn es nicht möglich ist. Dann besucht sie einfach so oft wie möglich. Aber es ist eine gute Tradition, dass die Kinder sich um ihre Eltern kümmern. In 1. Timotheus 5 schreibt Paulus an Timotheus: Ehre die Witwen. Wenn aber eine Witwe Kinder oder Enkel hat, so mögen sie zuerst lernen, dem eigenen Haus gegenüber gottesfürchtig zu sein und Empfangenes den Eltern zu vergelten, denn dies ist angenehm vor Gott. Das ist ein wertvoller, ehrenwerter Gottesdienst. Und Jesus hat natürlich gesagt, was ihr diesen Geringsten getan habt, das habt ihr mir persönlich getan. Aber wenn wir diese Stelle lesen von der Schwiegermutter des Petrus, dann ist wahrscheinlich die erste Reaktion, zumindest von denjenigen aus katholischem Hintergrund: Was? Petrus, angeblich der erste Papst, hatte eine Schwiegermutter? Er war verheiratet? Die biblische Antwort ist ja. Und ihr wisst, eine Schwiegermutter kriegt man nur durch Heirat. Die kriegt man nicht irgendwie anders. Die ist sozusagen der Sonderbonus, der mit der Frau oder mit dem Mann mitkommt. Unverheiratet zu sein ist und war ganz normal, auch für Apostel damals. Paulus, er war der Apostel, der zölibatär gelebt hat, also ehelos gelebt hat, der unverheiratet war. Er schreibt im 1. Korinther 9, Vers 5, haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Kephas ist Petrus. Kephas, aramäisch, Petros, griechisch, Petrus, lateinisch für Stein. Das war der Beiname, den Jesus dem Petrus, dem Simon gegeben hat. Also Paulus und die übrigen Apostel außer ihm, nein, Paulus sagt, die übrigen Apostel außer ihm waren alle verheiratet, inklusive dem Petrus, wie auch die Brüder von Jesus. Ja, Jesus hatte auch leibliche Brüder und Schwestern. Er hatte 4 Brüder, Jakobus, Simon, Josef und Judas, und er hatte Schwestern, wissen wir aus Matthäus 13, 55 bis 56. Ist vielleicht auch eine Überraschung für Menschen aus dem katholischen Hintergrund, aber es war ganz natürlich und normal in jüdischen Familien, dass sie mehrere Kinder hatten. Ist auch irgendwas, was die katholische Tradition verleugnet. In den Qualifikationen für die Aufseher im Timotheusbrief und Titusbrief, da wird unter anderem gesagt, dass der Älteste oder der Aufseher, das heißt der Gemeindeleiter, heute würden wir sagen Priester oder Pastor oder Pfarrer, er soll der Mann einer Frau sein. Also er muss nicht verheiratet sein, aber er kann verheiratet sein. Und die Mehrheit war das, und das ist auch ganz natürlich und ganz normal. Wenn wir 1. Korinther 7 lesen, dann scheint Petrus zu sagen, dass Ehelosigkeit eher die Ausnahme ist als die Regel. Aber beides ist okay. Beides, zu heiraten oder ehelos zu leben, ist eine Gabe von Gott, sagt uns Paulus dort. Jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Also in der Bibel sehen wir an diesem Punkt totale Freiheit. Ist nichts falsch an einem Zölibat oder an einem Single-Dasein. Es hat auch Vorteile, davon schreibt der Paulus auch. Jesus war ehelos, wie der Paulus, und er ist unser Vorbild. Er war sündenlos, er war absolut heilig. Also es ist Quatsch zu sagen, es ist nicht möglich, zölibatär zu leben und dabei rein und heilig zu leben. Manche sagen das, manche Kirchenkritiker, vor allem in dieser aktuellen Diskussion über Missbrauch in der katholischen Kirche, die tun so, als wäre das, würde das Zölibat automatisch zu Sünde führen. Das ist nicht richtig. Auf der anderen Seite ist es falsch, die Priester zum Zölibat zu verpflichten. 1. Timotheus 4, Vers 3 sagt uns, verbieten zu heiraten ist ein Teil von falscher Lehre, von falscher Geistlichkeit. Das sind zwei unterschiedliche Berufungen. Jemand, der sich in den pastoralen Dienst berufen fühlt, muss nicht unbedingt gleichzeitig die Gabe der Ehelosigkeit haben oder der Enthaltsamkeit. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und dieses Zwangszölibat für Geistliche, das ist unbiblisch und das ist unrecht. Ich glaube, da werden Männer, die eine Berufung in den geistlichen Dienst verspüren, unnötigen Zwängen ausgeliefert, für die sie möglicherweise nicht geschaffen sind. Und dass das dann zu unnötigem Leid und unnötigen Kämpfen und Versuchungen führen kann, das können wir uns gut vorstellen. Die Kommission zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche hält das Zwangszölibat zumindest für einen von vielen Faktoren bei diesem Problem. Laut einer neuen Studie, vielleicht habt ihr diese Woche auch davon gelesen. Also das Zwangszölibat ist keine biblische Lehre aus Gottes Wort, es ist eine rein menschliche Tradition. Und wirklich, das Ganze ist für uns eigentlich hier nur eine Klammerbemerkung zu einem aktuellen Thema, auf das die Schwiegermutter von Petrus uns gestoßen hat hier. Als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und in der Parallelstelle sagt uns der Dr. Lukas, sie war von einem starken Fieber befallen. Also war wohl eine heftigere Erkrankung oder Infektion. Und damals gab es natürlich keine Antibiotika oder ähnliches wie bei uns heute. Und wir haben die letzten Wochen schon gesehen, wie hilfsbereit Jesus ist und wie bereit er ist zu helfen und zu heilen. Und so lesen wir im Vers 15, und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Vielleicht hat sie gesagt, Petrus, ich war krank, das ganze Haus ist ein Chaos, ich kann nicht glauben, dass du Gäste mit nach Hause gebracht hast. Könnte sein. Aber man kann einen Menschen, der wirklich von Jesus berührt worden ist, daran erkennen, dass sein Herz hat, ihm zu dienen. Wie die Schwiegermutter von Petrus. Das ist was ganz Natürliches. Paulus sagt uns, das ist unser vernünftiger Gottesdienst in Römerbrief Kapitel 12. Ich meine, was sonst sollten wir tun mit unserem Leben nach all dem, was er für uns getan hat? Was sonst sollten wir tun, als ihm dienen? Hast du Heilung, hast du Heil von Jesus erfahren? Hey, er ist nackt an deinem Kreuz für dich gehangen und für dich gestorben, um deine Beziehung mit Gott zu heilen. Er hat deine ganze Lebensschuld auf sich genommen. Er hat dich geliebt bis in den Tod. Er hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat er für dich getan. Jesus ist leidenschaftlich verliebt in dich. Er hat alles für dich gegeben. Und deswegen schreibt uns Johannes im ersten Johannesbrief, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir reagieren auf seine Liebe. Und das ist was ganz Natürliches. Und das ist unsere Motivation für unseren Dienst. Wenn du deine Motivation verloren hast, Gott zu dienen, dann hast du wahrscheinlich deine Vision verloren. Dann hast du Jesus aus dem Blick verloren und das, was er für dich getan hat. Vielleicht hast du deinen Blick auf die Mühsal oder die Energie gerichtet, was der Dienst dich kostet. Oder vielleicht auf die Menschen, denen du dienst. Und die sind manchmal schwierig und manchmal undankbar. Und so vielleicht ist es dann Zeit, eine Auszeit zu nehmen und zu den Füßen Jesu zu sitzen. Und ihn zu betrachten in dem Evangelium. Dich neu in ihn zu verlieben. Weil das soll die Motivation für unseren Dienst sein. Unsere Liebe zu ihm. Alles andere ist echt eine Last. Ist dann so ein gesetzliches Ding, wenn du aus Druck oder Pflichtgefühl oder weil dich irgendwer manipuliert, dir ein schlechtes Gewissen macht oder so ähnlich. Oder sagt, hey, wir brauchen dich und du machst es so gut, du bist so toll. Und das soll nicht unsere Motivation sein, sondern unsere Liebe zu Jesus. Und Jesus hat gesagt in Matthäus 11, Vers 30, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Warum ist das so? Na, erstens, weil wir mit ihm zusammengespannt sind und das ist das Beste, was uns passieren kann. Aber zweitens, weil wir sein Joch aus Liebe tragen. Und drittens, weil es das Erfüllendste und Beste und Schönste, die wunderbarste Lebensaufgabe ist, die es überhaupt nur gibt. Seine frohe Botschaft, seine Liebe, sein Heil zu den Menschen zu tragen, Mitarbeiter des Retters zu sein. Es gibt nichts Besseres und Erfüllenderes in unserem Leben. Ich habe letzte Woche in dem Buch von Gail Irwin, Handbuch für Diener, gelesen. Und da hat er zu Beginn ein interessantes Zitat, das mich angesprochen hat, das ich euch gern vorlesen möchte. Er schreibt da: früh in der Geschichte des Universums teilten sich die Himmel in die Diener und die Ich-Bezogenen oder Egoisten. Die Seite der Diener wurde das Paradies, die ich-bezogene Seite formte die Hölle. So einfach ist es, schreibt der Gail. Ich finde, dieses Zitat bringt große Klarheit. Man kann die Menschheit, oder machen wir es persönlicher, man kann in der Familie oder in der Gemeinde die Menschen in zwei Klassen einteilen, in die Diener und in die Egoisten. Und in dem Ausmaß, in dem wir dienende Menschen sind, bringen wir den Himmel auf die Erde. Und in dem Ausmaß, in dem wir Egoisten sind, bringen wir die Hölle auf die Erde. In unsere Familie, in unsere Gemeinde, in unsere Arbeit, in unsere eigene Seele. So einfach ist es. Und jetzt können wir uns entscheiden, wie wir leben wollen. Auf welcher Seite wir sein wollen. Jesus hat uns gesagt, Jüngerschaft bedeutet, dass wir uns selbst verleugnen und ihm folgen. Das heißt, dass wir unseren Egoismus ablegen und uns entscheiden, mit Jesus, für Jesus, durch Jesus zu lieben und zu dienen. Nicht allein, nicht aus eigener Kraft, da sind wir sehr begrenzt, aber in der Gemeinschaft mit ihm und gestärkt von ihm, gestärkt durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wenn wir uns Jesus anvertraut haben. Markus 8, Vers 34 bis 36. Und als er die Volksmenge samt den Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben oder seine Seele, Psyche retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, um des Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben, und das Wort hier ist wieder Psyche, einzubüßen? Die Welt ist voll von materiell reichen, aber unglücklichen Egoisten. Und das sind wirklich die ärmsten Menschen in dieser Welt. Vers 16 lesen wir weiter. Als es aber Abend geworden war, Lukas sagt uns, es war ein Sabbat, und an dem Sabbat war die Bewegungsfreiheit der Juden eingeschränkt, wie ihr wisst. Der hat mit Sonnenuntergang geendet. Und so als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort. Jesus hat nicht mehrere Befreiungssitzungen gebraucht oder lange Beschwörungsformeln oder Exorzismusrituale wie die jüdischen Exorzisten damals oder manche heute. Diese Dämonen, und das sind böse geistliche Personen, diese okkulten Mächte wussten genau, wer Jesus ist. Er hat ein Wort gebraucht. Haut ab oder was immer, und sie waren weg. Mehr hat es nicht gebraucht. Jesus ist der allmächtige Schöpfer. Alle Geschöpfe sind ihm untertan. Dämonische Besessenheit bedeutet, dass ein Mensch einem Dämon oder dem Teufel die Kontrolle über sein Leben übergeben hat, so wie wir das mit Jesus getan haben. Dass sie sich unter die geistliche Herrschaft dieser okkulten Person gestellt haben, wie wir uns unter die Herrschaft von Jesus gestellt haben. Und dieser Mensch wird dann terrorisiert und versklavt von diesen okkulten Mächten. Ihr könnt in der Bibel nachlesen, wie es diesen Menschen gegangen ist und wie sie sich verhalten haben. Als ich in Südafrika war im April, haben die Geschwister dort erzählt von ihren eigenen okkulten Erfahrungen, Begegnungen mit dämonischen Mächten. Also die gibt es noch heute. Die geistliche Welt hat sich nicht verändert. Wahrscheinlich sind wir heute hier umgeben von Engeln, vielleicht auch von Dämonen. Aber Besessenheit tritt in diesen Ländern scheinbar häufiger auf als bei uns. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so? Und ich weiß nicht, ob ich eine echte Antwort habe, aber ich habe so 2-3 Theorien. Ich denke, es gibt weniger Okkultismus hier als in diesen afrikanischen Ländern, wo in der afrikanischen Volksfrömmigkeit das allgegenwärtig ist mit Ahnenkult und so weiter. Aber es ist bei uns auch wieder mehr im Kommen. Und ich kann nur warnen von jeder Form von Okkultismus oder Esoterik. Das ist gefährlich, das ist zerstörerisch, das verspricht am Anfang Kraft und Macht und Frieden und irgendwie geistigen Einfluss, aber am Ende endest du als Sklave irgendeiner bösen geistigen Person, die sozusagen am Keyboard von deiner Festplatte, von deinem Computer sitzt und da die Kontrolle übernimmt. Und das ist furchtbar. Sehen wir bei uns vielleicht nicht so oft, aber dafür hat der Teufel andere Strategien, andere Gefängnisse für uns. Materialismus, Pornografie, Drogensucht, Fernsehsucht zum Beispiel. Und das ist nicht weniger destruktiv. Vielleicht mehr undercover. Zweiter Punkt, wir nehmen bei uns Fälle von dämonischer Besessenheit wahrscheinlich auch weniger wahr. Unsere Gesellschaft ist naturwissenschaftlich geprägt. Wir sind gut dabei, physische Krankheiten zu diagnostizieren, vielleicht auch psychische Krankheiten, aber eher schlecht dabei, geistliche Einflüsse zu diagnostizieren. Oder hat euer Doktor schon jemals, wenn ihr beim Arzt wart, sich Gedanken über euren Geist gemacht und eure Beziehung zu Gott? Wahrscheinlich eher weniger. Also wahrscheinlich würden deswegen dämonische Belastungen eher wie psychische Krankheiten behandelt bei uns und solche Menschen mit Psychopharmaka zugedröhnt, als dass irgendwelche Geister ausgetrieben werden vom Psychiater. Und bitte, ich sage nicht, dass das dasselbe ist. Psychische Krankheit und dämonische Belastung. Aber was ich meine, ist, dass ein Psychiater wahrscheinlich das in denselben Topf schmeißen würde, weil er gar keine Wahrnehmung hat für die geistliche Welt und geistliche Mächte. Viele verleugnen, dass wir Menschen geistliche Wesen sind und dass es Gott oder den Teufel oder eine geistliche Welt überhaupt existiert. Also sind sie blind auf dem geistlichen Auge, verleugnen die halbe Realität, sind realitätsfremd eigentlich. Ein Stück weit. Und deswegen sind sie auch nicht fähig, wirklich besessenen Menschen zu helfen. Aber bei Jesus war es anders. Jesus hatte den totalen Durchblick. Der hatte die totale Unterscheidung. Wir sehen, wie er die Geister austrieb und wir sehen, wie er die Kranken heilte. Er hatte den Durchblick. Dritter Punkt, an den ich denken konnte, ist unser christliches Erbe in unserer Kultur, der christliche Einfluss, den wir über Hunderte oder Tausende von Jahren in Europa hatten. Und vielleicht hat dieses Licht ein Stück weit die Finsternis und ihre Macht verdrängt. Das geht in letzter Zeit immer mehr wieder in die andere Richtung. Und es könnte gut sein, dass wir in Zukunft immer wieder mehr solche okkulten Manifestationen auch bei uns sehen. Ich persönlich suche nicht danach. Ich habe kein großes Verlangen, als Exorzist zu dienen. Aber wir brauchen auch keine Angst haben vor diesen Mächten. Wenn wir in Jesus Christus sind und unter seiner Macht stehen, er ist allmächtig, dann sind diese okkulten Mächte geistlich wie Ameisen im Gegensatz zu Goliath, also gar nichts. In Jesus sind wir sicher und geborgen und wir sind auch bevollmächtigt in ihm. Wir haben letzte Woche über Autorität gelernt. Wir haben gelernt, wenn der Hauptmann einen Befehl gibt, dann muss der Sklave gehorchen. Und wir sind unter Jesu Autorität. Und wir sehen, dass die Jünger Jesu in der Bibel mit der gleichen Leichtigkeit Dämonen ausgetrieben haben, wie Jesus selbst in den Evangelien und in der Apostelgeschichte. Jesus ist der Sieger und wir sind in einem geistlichen Kampf, aber wir sind in ihm schon die Sieger. Also keine Angst. Vierter Punkt, an den ich noch denken kann, alles was wir hier lesen im Evangelium ist geschehen noch bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und wir wissen, dass er dort am Kreuz den entscheidenden Sieg errungen hat über den Teufel und seine Freunde. Kolosserbrief 2, Vers 15 sagt uns, am Kreuz hat er die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Also wir können davon ausgehen, dass da auch der Wirkungskreis von dämonischen Mächten seither stark eingeschränkt ist. Vor allem, dass sie keine Macht mehr haben über die, die in Jesus sind, die mit Jesus verbunden sind durch Glauben. Zuletzt sehen wir, dass Jesus alle heilte, die an diesem Tag zu ihm kamen. Als es Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Da haben wir wieder diese Schlüsselphrase in Matthäus, damit erfüllt würde. Das belegt, dass Jesus der verheißene Messias ist. Und er sagt, dieses Wort hier wurde hier erfüllt im Heilungsdienst von Jesus. Er zitiert hier aus Jesaja 53. Ich lese mal den weiteren Kontext. Er kennt die Stelle wahrscheinlich, ist eine sehr bekannte Stelle. Über den Gottesknecht, spricht über den Messias. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden, wörtlich Krankheiten, vertraut. Unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft und von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Seht ihr, dass hier in dieser Stelle Frieden und Heilung parallel ist. Im Neuen Testament wird diese Stelle auch noch von Petrus zitiert, im 1. Petrusbrief 2, Vers 24. Da spricht er über Jesus, dass Jesus unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ich möchte, dass ihr seht, was geheilt worden ist, ist unsere Beziehung mit Gott durch seine Striemen. Wir waren verloren, jetzt sind wir zurückgekehrt. Dieser Vers wird oft fälschlicherweise zitiert für körperliche Heilung. Durch seine Striemen seid ihr geheilt. Und wir hören das so oft, dass wir es vielleicht sogar übernehmen. Das ist uns normal erscheinen, dass es so ist. Manche Leute lehren, oder vielleicht viele sogar, dass Jesus am Kreuz oder als er gegeißelt wurde, für uns körperliche Heilung hier und jetzt erkauft hat, genauso wie er Vergebung erkauft hat am Kreuz. Und dass wir durch Glauben genauso Heilung beanspruchen können, körperliche Heilung hier und jetzt beanspruchen können, wie wir Vergebung beanspruchen können. Dass es sozusagen Teil unserer Erlösung ist, dass Jesus unsere konkreten Krankheiten, die wir jetzt gerade haben, getragen hat und uns davon befreit hat. Und wir haben hier gelesen, Jesus heilte alle Kranken. Also beanspruche deine Heilung im Namen Jesu. Die Worte des Glaubens, Leute, lehren das vor allem auch, zumindest bis zur letzten Konsequenz. Das Problem an dieser Lehre ist natürlich, dass schlicht und einfach nicht alle Menschen geheilt werden, für die wir beten. Auch nicht alle, für die diese Heilungsprediger beten. Und was sie dann sagen ist, du bist nicht geheilt worden, weil du nicht genug Glauben hast. Und das ist erstens geistlicher Missbrauch. Ich finde, es ist grausam, wenn man einem kranken Menschen sagt, ja, du bist krank und jetzt haue ich dir noch eine obendrauf. Ich sage dir, du bist selber schuld, weil dein Glaube ist nicht groß genug. Du hast auch ein geistliches Problem, nicht nur, dass du krank bist, du hast auch ein geistliches Problem mit Gott. Und zweitens, die logische Frage ist dann, ja, wenn der nicht geheilt wurde durch seinen Glauben, ist er dann gerettet? Oder wenn es dasselbe ist, ist er dann gerettet? Sind dann seine Sünden vergeben, wenn er nicht geheilt ist? Wenn Vergebung und Heilung hier und jetzt gleichermaßen erkauft wurde von Jesus und gleichermaßen verfügbar ist durch Glauben, ist dann nicht der Umstand, dass dieser Mensch nicht geheilt wurde, auch ein Zeichen, dass er nicht Vergebung hat? Und wenn wir ehrlich sind, die meisten Menschen, auch die meisten Christen, wenn sie nur alt genug werden, sterben irgendwann an einer Krankheit. Was ist dann mit ihnen? Sind die alle verloren? Also ihr seht schon, wie problematisch diese Lehre ist. Der Punkt ist, die Heilung, von der hier die Rede ist, ist geistliche Heilung, nicht körperliche Heilung. Was wurde geheilt? Die Beziehung mit Gott wurde geheilt. In diesem ganzen Abschnitt von Jesaja 53 geht es um Erlösung von Sünde und nicht um körperliche Heilung. Aber sagt Petrus nicht, Jesus hat unsere Sünden ans Kreuz getragen? Und steht nicht in Jesaja 53, er hat unsere Krankheiten getragen? Da heißt das, er hat es genauso getragen wie unsere Sünden, dass unsere Krankheiten auf ihn gelegt wurden, wie unsere Sünden, als Stellvertreter, dass sie auf ihn übertragen worden sind, dass Jesus körperliche Heilung erkauft hat, wie er geistliche Heilung erkauft hat für alle, die glauben. Ja, wenn das so ist, wie kann Gott uns dann geistliche Heilung vorenthalten, wenn wir glauben? Aber wenn das dasselbe meinen würde, dann müssten wir auch sagen, Jesus hat alle Krankheiten von uns bekommen am Kreuz, die wir als Christen je hatten, beziehungsweise als er gegeißelt wurde. Und wir haben keinen Anhaltspunkt dafür in den Evangelien. Der Punkt ist, Jesus hat unsere Sünden getragen. Und ja, Jesus hat unsere Krankheiten getragen oder trägt unsere Krankheiten, aber damit ist nicht dasselbe gemeint, wie wenn wir sagen, er hat unsere Sünden getragen. Der Heilige Geist lehrt uns durch Matthäus hier, dass diese Prophetie aus Jesaja 53 in Jesu irdischen Heilungsdienst erfüllt wurde und nicht als er gegeißelt wurde oder als er gekreuzigt wurde. Und wie gesagt, wir hören das so oft, es ist uns so vertraut, dass wir das fast automatisch übernehmen. Ich auch, mir ist das zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, als ich es hier gelesen habe, dass Matthäus uns sagt, diese Prophetie wurde hier erfüllt, als Jesus die Kranken geheilt hat. Da hat er die Krankheiten getragen, diese Last der Krankheit abgenommen, wenn wir so sagen wollen. Matthäus sagt uns, er nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten, also Menschen heilte in Kapernaum. Das heißt, diese Wort des Glaubenslehre ist falsch. Und wie gesagt, sie ist gefährlich falsch. Das heißt, es gibt keine physische Heilung auf Verlangen für gläubige Christen. Das ist eine falsche Schlussfolgerung und eine falsche Bibelauslegung. Nun, auf der anderen Seite, wir wissen, theologisch gesehen, wissen wir, dass alle Krankheiten eine Folge von Sünde sind, nämlich des Sündenfalls der ersten Menschen. Da ist Sünde und Krankheit und Tod in diese Welt gekommen. Und wir wissen, indem Jesus unsere Sünde ans Kreuz getragen hat, hat er auch diese Folgen der Sünde besiegt am Kreuz. Unsere Krankheiten und genauso wie er den Tod besiegt hat. Also Jesus hat am Kreuz die Sünde und Krankheiten und den Tod besiegt. Und wir haben durch sein Werk am Kreuz ultimativ Heilung von allen dreien. Von Sünde, von Krankheit und auch vom Tod. Und wir haben die Verheißung, dass Gott uns von allen dreien erlösen wird. In der Offenbarung 21 lesen wir, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Aber Gott hat uns nirgendwo verheißen, dass wir völlig erlöst werden sein hier in dieser Welt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Denn wenn dem so wäre, dann müssen wir alle auch nicht sterben, weil er hat ja schließlich auch den Tod besiegt am Kreuz. Also die Tatsache, dass jeder Mensch stirbt, zeigt uns schon, dass unsere Erlösung nicht vollkommen fertig ist hier in dieser Welt. Aber wir haben hier in unseren Stellen gesehen, dass Jesus liebevoll ist und barmherzig ist, dass Jesus viele Menschen geheilt hat, an diesem Abend sogar alle Menschen geheilt hat, die zu ihm gekommen sind und an anderen Gelegenheiten auch. Auf der anderen Seite sehen wir auch Stellen, wo Jesus nicht alle geheilt hat und da ist eine Ausgewogenheit. Wir müssen alle betrachten, wenn wir die Bibel studieren. Denkt an den gelähmten Mann am Teich von Bethesda. Das sind viele Kranke um diesen Teich herum gelegen und Jesus hat diesen einen Mann geheilt und nicht alle. In der Apostelgeschichte 3 heilt Gott durch Petrus und Johannes einen Mann, der von Geburt an gelähmt war und von dem es heißt, dass er täglich an der Pforte des Tempels saß. Also ziemlich sicher ist Jesus vorbeigegangen an diesen Menschen, als er in den Tempel gegangen ist. Und er hat ihn zumindest zu dem Zeitpunkt nicht geheilt. In Johannes 9 lesen wir von einem Blinden, den Gott viele Jahre lang seit seiner Geburt her in seiner Blindheit gelassen hat. Und Jesus sagt, es ist deswegen, damit Gott verherrlicht wird. Paulus wurde nicht geheilt. Wahrscheinlich hatte er eine Augenkrankheit. Eine Stachel im Fleisch, beschreibt er im 2. Korintherbrief. Und er sagt, ich habe dreimal den Herrn angerufen, dass er das von mir nimmt. Und der Herr hat dreimal gesagt, nein, meine Gnade genügt dir. Ich habe einen Plan damit. Und der Zweck war, dass der Paulus nicht zu stolz wird, wegen seinen großen Offenbarungen, die er gehabt hat. Paulus schreibt an Timotheus, trinke Wein wegen deines häufigen Unwohlseins. Timotheus war ein ganz enger Mitarbeiter von Paulus und Gott hat durch Paulus viele Menschen geheilt, aber den Timotheus eben nicht. Genauso wie Paulus schreibt, Trophimus habe ich in Milet krank zurückgelassen. Also wenn wir das Zeugnis der Schrift als Gesamtes ansehen, dann sehen wir, dass Gott oft geheilt hat, aber nicht immer geheilt hat. Und wenn er nicht geheilt hat, dann hatte er auch einen Zweck darin. Der Grund war auf jeden Fall nicht ein Mangel an Glauben von Paulus oder Timotheus oder sonst irgendjemanden. Im Alten Testament haben wir Hiob als Beispiel. Da wird das Gegenteil gesagt. Hiob war krank, weil er geglaubt hat, weil er so gerecht war. Und nicht wegen irgendeinem Unglauben oder weil er irgendeine Sünde in seinem Leben hatte. Und das ist auch unsere Erfahrung. Wir beten für Menschen und manche werden geheilt und manche werden nicht geheilt. Die Tanja wurde geheilt von Krebs, die Christine, wer sich an die noch erinnern kann, ist gestorben an ihrem Krebs. Wir haben für beide gebetet und ich würde sagen, Jesus wurde durch beides geehrt und verherrlicht. Waren beide ein Zeugnis für Jesus. Also warum heilt Gott den einen Christen und den anderen Christen heilt er nicht auf Gebet? Ich habe eine klare Antwort drauf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er weiß es. Wir müssen seiner Souveränität vertrauen. Was ich weiß, ist, dass wir Menschen nie sagen dürfen, es ist deine Schuld. Du hast nicht genug Glauben, wenn du nicht geheilt wirst. Das hat Jesus nicht vorgelebt. Und wir wissen auch sicher, dass Gesundheit oder Krankheit nicht ein Zeichen sind für Geistlichkeit oder für Ungeistlichkeit, für unsere Beziehung mit Gott. Denkt an Menschen wie Joni Erickson oder Nick Vujicic. Das sind geistliche Schwergewichte. Da muss ich mich ganz hinten anstellen. Und ganz sicher ist ihre Krankheit nicht irgendwie deswegen, weil sie weniger Glauben haben als wir, die wir vielleicht gerade gesund sind. Das kann sich übrigens morgen schon ändern, also seid ihr zu stolz drauf. Also was heißt das Ganze praktisch für uns? Wir dürfen ultimativ wissen, Gott heilt alle, die ihm vertrauen. Viele hier, entweder durch Ärzte oder Medizin, das ist auch von Gott, oder auch übernatürlich. Wir haben beides erlebt. Und den Rest heilt er in der Ewigkeit. Ich kann dir versichern, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wirst du eines Tages völlig geheilt und völlig heil sein. 100% sicher. Wenn wir in den Himmel kommen, werden wir alle völlig geheilt sein. Von Krankheit, von Sünde, vom Tod. Völlig erlöst. Also wir dürfen uns Gott anvertrauen mit unserer Krankheit. Wir dürfen sie ihm bringen, wir dürfen beten, wenn wir krank sind. Na, Jakobus hat gesagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, also lasst uns beten. Aber lasst uns dabei seiner Souveränität und seiner Weisheit und seiner Liebe vertrauen. Lasst uns so lange beten, bis Gott entweder heilt oder bis er wie dem Paulus Frieden schenkt, dass er sich in der Krankheit verherrlichen will. Also er sagt wie Paulus, meine Gnade ist genug für dich. Seine Pläne sind vollkommen, seine Wege sind höher als unsere Wege. Klar, wir wollen immer gleich geheilt werden und am besten auch immer reich sein und gesund und schön. Aber wer einen Spiegel zu Hause hat, weiß, es geht langsam. Aber sicher bergab, und wenn wir eines Tages sterben, werden wir auch all unser Zeug dalassen. Das ist die Realität in dieser gefallenen Welt. Aber wir schauen voraus, wir leben nicht im Schauen, was wir hier sehen mit unseren irdischen Augen. Wir sehen mit unseren geistlichen Augen die Erlösung, die perfekte Erlösung, die Jesus für uns erkauft hat. Und alles, was wir hier an Heilung erleben dürfen, das ist einfach ein Vorgeschmack, ein Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Messianisches Zeichen, dass er der Retter ist. Diese Heilungen sollten auf ihn hinweisen, dass die Menschen sich zu ihm bekehren und gerettet werden und geheilt werden von dieser Trennung, die die Sünde bringt. Seht ihr, das Traurige an diesen ganzen Heilungen, von denen wir hier lesen, ist, dass die meisten Menschen, die Jesus geheilt hat, dass sie nicht Jesus nachgefolgt sind danach. Am Ende waren es ein paar wenige, die bei Jesus waren, als er gekreuzigt wurde. Und was bringt es dir, wenn du hier und jetzt körperlich geheilt wirst und du gesund bist und du reich bist und dabei deine Seele verlierst und ewig verloren gehst? Also die höchste Priorität ist deine geistliche Heilung, deine Versöhnung mit Gott dem Vater. Und das wollen wir feiern zum Abschluss im Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, mehr als das auch eine Gelegenheit, Jesus geistlich zu begegnen. Für alle Gläubigen, für alle, die sich Jesus anvertraut haben. Und wenn du heute hier bist und das noch nicht getan hast, wäre das eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun und mitzufeiern, was Jesus für dich getan hat. Wenn du weißt in deinem Herzen, dass du noch nicht versöhnt bist mit Gott, dass deine Beziehung mit Gott noch nicht geheilt ist, dann möchte ich dich einladen, Jesus einzuladen und dich Jesus anzuvertrauen. Ich hoffe, du hast verstanden heute, dass Jesus für deine Schuld bezahlt hat, für deine ganze Lebensschuld. Und das wird wirksam für dich, wenn du dich ihm anvertraust, wenn du dein Vertrauen von dir selbst wegsetzt, von deiner Selbstgerechtigkeit wegsetzt auf Jesus allein. Und sagst, Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist, dass du dafür meine Schuld bezahlt hast. Und ich möchte, dass es für mich gilt. Ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Ich vertraue mich dir allein an und ich entscheide mich, dir nachzufolgen. Also die große Frage ist, hat Jesus dich und hast du Jesus? Wenn nicht, wäre das jetzt eine wunderbare Gelegenheit, es zu ändern und mit uns zu feiern, was er für uns getan hat. Amen. Lass uns das jetzt gemeinsam tun. Ich möchte gerne die Einsetzungsworte lesen. Erster Korinther 11 überliefert uns Paulus. Dies habe ich von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft er trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft er dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das wollen wir jetzt machen. Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wir wollen uns das bildlich sichtbar verkündigen, was Jesus für uns getan hat, in diesem Zeichen, das er uns gegeben hat. Wir wollen das Brot jetzt austeilen und den Traubensaft. Und dann lasst uns doch aufeinander warten und gemeinsam dann das Abendmahl feiern, drückt auch aus diese Einheit, die wir als Leib Christi haben, in Jesus. Wer noch ein Lied singen oder zwei, während das Abendmahl ausgeteilt wird. Lasst uns einen Moment in Stille betrachten, persönlich im Gespräch sein. Mit unserem Retter. Das Abendmahl kann eine ganz konkrete Zeit sein, frei zu werden von ganz konkreter Schuld. Wenn der Heilige Geist dir eine Sünde bewusst macht, dann bring sie ihm. Bekenn sie ihm, sag, ja, Jesus, das ist Mist, das war falsch, das muss raus aus meinem Leben, das ist, was Bekennen bedeutet. Dann darfst du gleichzeitig auch erkennen, aber danke Jesus, dass du dafür bezahlt hast, für diese konkrete Schuld. Danke, dass ich frei sein darf davon und das wieder ganz neu in Anspruch nehmen, diese Reinigung, diese Heilung. Frei werden, wieder stark werden, wieder Zuversicht bekommen.